Ja, das war dann mal ein Podcast mit Sonja Wolfer. Die hat früher mehr geredet. Sorry, Leute. Ich muss ja lesen, was sie schreibt. Die sagt,
wie war das? Gottesacker?
Ich bin halt tot, die sagen nichts mehr.
Welch ein Schmerz. Oh mein Gott, es brennt so. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vulkanstimmen, dem Podcast aus Schotten mit Themen rund um den Vogelsberg und der Region. Heute habe ich hier eine Autorin, Lehrerin, jemand, der ganz besondere Lesungen macht, ja, die Bücher geschrieben hat, Brennender Schmerz, Gottesacker. Ganz herzlich willkommen, Sonja Wolfer.
Vielen, vielen Dank, Lucia. Ich freue mich mega. Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir das jetzt zusammen machen, weil wir zusammen schon in der Schule waren.
Genau. Wir haben in der Schule schon viel lustige Sachen
gemacht. Von der ersten Klasse an.
Ja, wirklich, voll krass.
Und wir haben uns ganz viele Jahre nicht gesehen und haben uns jetzt wieder getroffen und
so schön.
Machen so schöne, kreative Sachen. Ich freue mich total, wirklich.
Sonja. Genau, du warst heute hier in Schotten, heute Morgen im Mehrgenerationenhaus und hast eine ganz besondere Lesung gemacht. Also du hast dich nicht einfach hingestellt oder hingesetzt und hast vorgelesen, wie man das so kennt, sondern du hast die Leute, die Zuschauer, die Zuhörer regelrecht in einen Bann versetzt mit deiner Art und Weise. Ja, ich muss es so sagen, die Leute haben mitgemacht. Und waren richtig begeistert und du hast eine, genau für heute hast du eine extra Geschichte geschrieben.
Genau.
Na, was man vielleicht noch erzählen sollte, es war jetzt im Rahmen der Frauen, zum Frauentag der Frauen im Vogelsbergkreis gab es verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und eine davon war dann heute Morgen.
Genau, ganz genau. Ja, die Gudrun Haas, die hatte mich angesprochen irgendwann im Herbst, als ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal hier war und hat gefragt, ob ich Lust hätte zum Frühstück, das dann wohl jedes Jahr auch hier in Schotten stattfindet, was zu machen, irgendwie eine Form von Lesung zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und bis dahin hatte ich halt Brennender Schmerz, einen Kriminalroman veröffentlicht und dazu mache ich auch Lesungen. Aber dann sagte sie so, ja, ist Weltfrauentag und das Motto ist die Unbeugsamen. Und dann habe ich spontan gesagt, weißt du was, dann schreibe ich eine Kurzgeschichte und dazu machen wir dann ein Krimi-Frühstück. Mhm. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, toll Sonja, was hast du denn da jetzt versprochen? Schreibst du Kurzgeschichte? Hast noch nie eine Kurzgeschichte geschrieben? Wird zwei Romane geschrieben, aber eine Kurzgeschichte ist halt auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil es nicht einfach nur eine kurze Geschichte. Genau, und die Art der Lesung, das sollte ich noch was zu sagen. Mhm. Genau, das war jetzt heute tatsächlich eine Premiere, weil außer den Testlesern wart ihr heute die Ersten, die diese Kurzgeschichte kennengelernt haben. Und ich mache das halt so, dass ich eben nicht nur vorlese, sondern dass ich Stück für Stück vorlese oder bei meinen anderen Romanen auch nur Passagen aus den Romanen lese und dann gebe ich Informationen aus von realen Ermittlern, also aus der Kriminalistik. Ich habe eine Führung in der Rechtsmedizin gemacht, beim Obduktionssaal. Ich habe eine Führung in einem Krematorium gemacht, habe den ganzen Prozess da gesehen, was für mich für meinen zweiten Roman ist eine Satire, Gottesacker, das spielt auf einem Friedhof, nachdem die Menschen verstorben sind, geht es ziemlich weiter. Habe ich tolle Ideen bekommen. Und diese ganzen Recherchen, die ich so gemacht habe, was ich gelesen habe, daraus sammle ich halt Informationen und die bekommen die Gäste dann, so auf so Kärtchen. Und ich ändere das Konzept auch jedes Mal ein bisschen, weil die Gäste wieder so tolle Ideen haben, dass ich dann wieder umstelle. Das Grundprinzip ist halt, dass ich vorlese. Die Gäste bekommen Informationen aus dem True Crime Bereich und ermitteln dann. Und zwar gemeinsam. Mhm. Und ja, die Idee hatte ich eben auch so wie diese Kurzgeschichte, dass ich dann irgendwann mal irgendjemanden Veranstalter gesagt habe, ja, wir können ja dann sowas Interaktives machen. Und dachte hinterher auch, wie mache ich das denn jetzt wohl? Keine Ahnung. Und dann dachte ich aber irgendwie, du hast 14 Jahre Deutsch und Englisch unterrichtet, Sprache, Literatur, mit kleinen, mit jungen Erwachsenen, dir wird wohl was einfallen. Ja, und letztendlich mache ich das auch so, dass ich halt, so wie ich das jetzt beschrieben habe, den Gästen halt am Anfang der Lesung sage, ich habe alles vorbereitet, tolles Essen haben wir auch hier, wenn es im Restaurant ist oder wie heute beim Frühstück. Mhm. Und dann sage ich, und jetzt sind Sie dran. Und ob das jetzt eine gelungene Veranstaltung wird oder nicht, ist nicht mehr meine Verantwortung. Und bisher war es wirklich immer so, so wie heute Morgen auch, dass die Gäste sofort einsteigen. Und ich glaube einfach, was für mich einfach ein Geschenk ist, ist zu erfahren, was in den Köpfen meiner Leserinnen und Leser vor sich geht, was ich so halt nicht erfahre. Und es ist so, dass die Leute sich gegenseitig noch inspirieren. Dann sagt der eine, pass doch mal auf, war nicht vorhin das und das an der Stelle? Das gibt dann auch wieder neue Ideen. Und ich höre dann halt viel zu einfach und finde das
ja
spannend.
Ja, genau auch, dass man zum Beispiel, dass es tatsächlich eine Interaktion ist. Also wenn man zum Beispiel nicht mehr weiß, was war das jetzt, was ich schon vorgelesen hat, ne? Du liest es nochmal vor und kann sich das ins Gedächtnis widerrufen. Und ich habe aber nicht gemerkt, dass es besser wird, sondern der Kopf, der ist noch mehr am Arbeiten.
Schön.
Also das war schon wirklich cool.
Ja, toll. Aber also, es hängt wirklich von den Leuten ab. Also es hängt wirklich davon ab, ob die Leute sagen, ich steige da jetzt drauf ein. Und man kann auch einfach da sitzen und zuhören oder leise diskutieren am Tisch. Also keiner muss mitmachen. Aber es ist schon so, dass die meisten bisher zumindest dann auch eingestiegen sind, auch relativ schnell.
Und sag mal, diese Kurzgeschichte zu schreiben und oder wenn wir auf das Bücherschreiben eingehen, deine Taktik, Bücher zu schreiben oder jetzt diese oder diese Kurzgeschichte, ist das immer dann gleich oder gehst du da anders heran, jetzt an diese Geschichte zu schreiben? Oder sagst du, weil du musst ja die Leute irgendwann zu einem Ergebnis bringen.
Ja.
Es muss ja eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Ende haben, ne? Damit die Leute, deine Zuhörer oder deine Leser zufrieden sind. Ne? Und wie machst du, also das interessiert mich auch super, damit das alles auch logisch ist. Du musst darauf achten, dass es praxisnah ist. Sonst denken die Leute, oh mein Gott, was ist das für eine Zauberei oder Science-Fiction? Das wollte ich aber nicht. Sondern, dass sich das wirklich real anfühlt. Ja. Und das ist ja auch der Punkt gewesen, eine Geschichte heute Morgen. Ne?
Ja.
Was da an Ideen der Zuhörer kam.
Ja.
Das ist alles real, das kann alles passiert sein. Deswegen schickst du auch ganz bewusst deine Zuhörer mal hierhin oder mal dahin.
Ja.
Man weiß nicht, woran man ist.
Ja.
Es ist tatsächlich so, man weiß nicht, woran man ist.
Ja,
ja.
Das ist schön. Das macht total Spaß. Also letztendlich ist es so, dass ich, Autorinnen und Autoren schreiben unterschiedlich. Und ich habe jetzt halt selber festgestellt, dass ich jetzt bei zwei Romanen und jetzt eben dieser ersten Kurzgeschichte, dass ich tatsächlich jemand bin, ich brauche einen zentralen Konflikt. Also das ist so das, was ich glaube ich auch jedem, der schreibt oder schreiben möchte, sagen würde, du brauchst erstmal einen zentralen Konflikt, um den sich alles dreht. Du musst wissen, was da an Spannendem, Interessantem passiert und wer daran beteiligt ist. Und dann muss ich wissen, wie geht das Ganze aus und wie löse ich das auf. Und dann kommt natürlich relativ schnell die Frage, und wie steige ich ein? So, da finde ich es halt immer spannend, so mitten in so einer Handlung einzusteigen, nicht erst eine lange Erklärung. Und das habe ich bei allen drei Geschichten gemacht. Es gibt auch Autorinnen und Autoren, die planen, plotten nennt man das heutzutage, die plotten also ganz genau und einige, die schreiben auch ganz akribisch schon alle Szenen auf und arbeiten das dann nur noch aus. Bei der Kurzgeschichte habe ich das versucht und dachte, ich gehe jetzt auch mal anders ran, damit das Ganze noch strukturierter wird. Und dann habe ich dann auch angefangen, so einen groben Plan zu machen. Und wenn ich diese Kurzgeschichte euch heute vorgelesen hätte oder wir hätten damit gearbeitet, dann hättet ihr eine Geschichte gehabt, wo es ein junges Paar gibt, die vor der Hochzeit steht und eine Freundin. Und das war eine ganz andere Geschichte, was ich da geplottet habe. Und irgendwie habe ich gemerkt, das catcht mich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, worauf es hinaus soll. Und bei mir ist es so, ich muss dann schreiben. Also ich brauche den zentralen Konflikt. Ich wusste, was ich eine reizvolle Idee finde. Und dann steige ich ein und weiß auch, wie es dann ausgeht. Also sprich, bei der Geschichte heute war es ja so, und du kennst das Ende ja noch nicht, von daher darf ich dir nichts verraten. Aber war es so, dass anders als bei meinem Kriminalroman zum Beispiel, Gewaltverbrechen erst am Ende stattfindet. Und ihr jetzt nicht nur einer Täterperson auf die Spur kommen solltet, sondern auch immer überlegt habt und ja wirklich überlegt habt, wer wird wohl Opfer sein von den verschiedenen Personen. Und das hatte ich halt klar. Und dann fange ich an zu schreiben. Und was ich ja auch, was für mich wirklich etwas ist, was ich glaube ich immer beibehalten werde, weil das so reizvoll ist, ist der Perspektivwechsel. Ich lasse nicht nur ein oder zwei Personen erzählen, sondern ich wechsle sehr häufig die Perspektive und lasse fast alle Personen und in der Kurzgeschichte sogar alle Personen zu Wort kommen und lasse aus ihrer Perspektive dann den nächsten Handlungsschritt berichten. Und das gibt mir die Möglichkeit, euch, den Zuhörerinnen, mehr Informationen zu liefern, als zum Beispiel ein Kriminalkommissar das könnte. Das finde ich reizvoll. Das hilft mir auch, noch mehr Spuren zu legen, die halt auch falsch sind.
Genau, genau. Ja.
Sowohl mehr als Blick. Auch. Ja. Genau. Und das heißt bei allen dreien. Das ist bei beiden Romanen so, ist auch bei der Kurzgeschichte so. Und da ist es tatsächlich so, dass ich in dem Moment, die Figuren haben kein Eigenleben. Manche sagen ja auch, dann habe ich einen Plan und die Figuren machen plötzlich was ganz anderes und ich wundere mich selber drüber. Würde ich so nicht formulieren, weil das ist ja alles mein Gehirn, dass sich das ausdenkt. Aber es ist schon so, dass ich beim Schreiben, und das hätte ich vorher nicht gewusst, dass das bei mir so ist, das merke ich jetzt halt durch Schreiben, mein Gehirn anfängt zu Fäden zu ziehen. So wie bei Harry Potter, weißt du, diese Denkfäden, die dann so aus dem Kopf rauskommen, das meine ich mit so Handlungssträngen, die entstehen dann dadurch, dass ich sehe dann vor meinem inneren Auge, sehe ich die Person, ich sehe die Situation, dann fangen die an und agieren oder denken oder fühlen oder reden miteinander oder auch eine Person macht was, dann sehe ich das vor mir und dann entsteht der nächste Schritt der Handlung. Und dann weiß ich, jetzt habe ich die und die Fragen aufgeworfen, die muss ich für die Leser irgendwann auflösen. Und dann mache ich mir Stichpunkte am Ende des Absatzes und überlege dann wieder, welche Figur wird diesen Faden wieder aufgreifen und weitererzählen. Mhm. Und an welcher Stelle löse ich dann diese Frage auf? Und welche Informationen liefere ich wann? Aber immer so häppchenweise, so dass dazwischen was anderes passiert. Und so mache ich das bisher. Ich weiß aber nie, wenn ich das selber schreibe, ob es Sinn macht, ob das logisch ist. Für mich ist es das. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich wirklich alles beschrieben habe, was ihr braucht, um die Situation klar vor Augen zu haben. Weil ich sehe die, aber es kann sein, dass ich das gar nicht beschrieben habe, was ich sehe. Und das ist so wie früher auch, wenn Schüler zu mir kamen und gesagt haben, ja, aber das habe ich doch geschrieben und sie haben mir jetzt hier die Punkte gar nicht für gegeben. Ich habe das doch geschrieben. Ich sage, komm, dann setzen wir uns zusammen, zeig mir doch mal, wo du das geschrieben hast. Und dann haben die geguckt und haben gesagt so, ja, ich habe das aber gemeint oder ich habe mir das gedacht.
Mhm, ja.
Und so ist es halt bei mir selber auch. Ich schreibe vielleicht manches gar nicht hin, was ich aber mir denke, was ich sehe. Und dazu brauche ich immer Testleser, die mir dann Feedback geben.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und der erste Entwurf ist immer eine Rohfassung. Auch wenn man selber denkt, oh, das gebe ich jetzt an die Testleser und die werden sagen, mega, mega, brauchst du nichts mehr machen. Das war bei den beiden Romanen nicht so, das war auch bei der Kurzgeschichte nicht so. Da kommt dann schon immer sowas wie, Nee, also da ist jetzt, das ist unlogisch. Oder da hast du vom Kaffeeautomaten gesprochen und da hast du eine Kaffeekanne. Also sowas zum Beispiel fällt mir da nicht auf. Es können aber auch Knackpunkte sein. Und sowas wie heute Morgen war natürlich extrem spannend, weil ihr wirklich die Ersten wart. Das ist durch kein Lektorat gegangen. Es waren nur Testleser und mein Hirn. Und dann zu merken, funktioniert oder funktioniert es nicht.
Und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, ja.
Und sag mal, es ist ja auch so, das sind jetzt alles Krimis oder was Gruseliges oder Satire im Grusel. Ich habe mir tatsächlich überlegt, als ich im letzten Herbst mit deinen Romanen das gelesen habe, habe ich gedacht, kommt das dabei raus, wenn man jeden Tag von der Schule an einem Friedhof vorbeiläuft?
Das ist ja eine witzige Theorie. Mal, die Idee hatte ich noch gar nicht. Ja, zum alten Feld, ne, genau. Ja. Da bin ich ja, also, die meiste Zeit meines
Lebens. In die Stadt reinzukommen, musstest du an dem Friedhof vorbei, um nach Hause zu gehen.
Mal, Lucia, das ist ja witzig. Guck mal,
Also zumindest an der Grundschule, ne? Ja. Gesamtschule dann nicht mehr so.
Aber ich bin gestern Abend, war ich ja mit meiner Mutter auch noch essen in der Stadt und wir sind dann auch wieder einen Berg hoch, ne? Am Friedhof vorbei. Und ich, die mittlerweile Friedhöfe liebt, gehe an diesem Friedhof im Dunkeln immer noch mit Gruseln vorbei, weil ich als Kind immer Angst hatte und meine Mutter immer bewundert hat, die nie Angst hatte. Und mit meiner Mutter habe ich mich sicher gefühlt. Und jetzt ist ja mein Vater da auch schon lange beerdigt. Das ist ja, also es ist auch ein anderer Friedhof als jeder andere, auf dem ich schon auf der Welt war, muss ich auch sagen. Es ist ja eine spannende Theorie, Lucia. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch. Ich habe schon auch als Kind immer Krimis und sowas gelesen. Und ich habe auch Burg Schreckenstein Bücher von meinem Bruder gelesen. Also ich mochte Pferdebücher zum Beispiel, damit konnte ich gar nichts anfangen, es sei denn, da ist auch ein Verbrechen, hat ein Verbrechen stattgefunden. Also das, ich mag schon immer gerne Spannung. Und neulich bei einer Lesung hat auch einmal eine gesagt, da hatte ich auch Gottesacker, dann hatten wir einen Abend zu Gottesacker gemacht, Satireabend, und dann sagte sie, aber so mal so ein kleines bisschen Liebe oder so, könntest du sowas dir nicht vorstellen? Und ich sagte, nee, das passiert mir nicht. Obwohl, das stimmt nicht, ich habe schon auch... Ein bisschen Liebe geht, aber wirklich nur ein bisschen. Ich brauche irgendwie, ich finde einfach das andere spannender.
Ist spannender, ja.
Aber der Friedhof ist ja witzig. Ja. Kann gut sein. Ich liebe Friedhöfe. Ich bin, meine Tochter lebt ja in Berlin. Da bin ich jedes Mal, wenn ich da bin, suche ich mir einen anderen Friedhof wieder aus, den ich mir angucke. Lass mir Tipps geben, wo es noch schöne Friedhöfe gibt. Würde aber niemals nachts oder im Dunkeln auf den Friedhof gehen. Niemals. Zumindest nicht alleine.
Ja, genau, genau. Ja. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Kannst du dich denn, du hast ja jetzt deine ganze Jugend hier in Schotten verbracht, ne? Gibt es da irgendwas, was dich, wo du im Nachhinein auch beim Schreiben irgendwie inspiriert davon warst? Also jetzt nicht nur mit meinen Gedanken.
Ich hatte eine total verrückte Freundin in der Schule, die war völlig abgefahren.
Ich glaube, wir hatten mehrere Verrückte in der Klasse. Aber liebevoll Verrückte.
Absolut.
Ja. Doch. Wir müssten mal ein Klassentreffen wieder machen.
Müssen wir unbedingt machen. Das Schöne war, um das noch kurz auch einzuschieben, es war ja heute Morgen auch die Mutter von einem Freund von uns von früher auch da, von Andi Schäfer. Und dann sagt jemand anderes, wart ihr zusammen in der Klasse? Und ich sagte, in der Klasse waren wir nicht, aber wir waren auch nachts zusammen unterwegs und waren nachts, ich weiß nicht, das Ganze herausschneiden, waren wir nachts im Schwimmbad heimlich schwimmen. Zum Beispiel, da war er mit dabei. Ich weiß nicht, ob Andis Mutter das weiß, dass Andi das gemacht hat. Jetzt weiß es auf jeden Fall.
Das ist verjährt.
Das ist verjährt, würde ich auch sagen.
Verjährt, doch.
Ja, sehe ich auch. Also brauchst du nicht rausschneiden. Genau. Ach so, genau, deine Frage war was von Schotten. Also was ganz viel vorkommt, ist auf jeden Fall Sätze meiner Eltern. Also es gibt, und ich habe auch meine Mutter mal gefragt, sag mal, Mama, ist dir das eigentlich beim Lesen aufgefallen? Dann hat sie nur so gelacht und hat gesagt, ja, ist mir schon aufgefallen. Also es gibt verschiedene Sprüche, die auch von meinem Vater, der nun schon lange tot ist, die immer wieder auftauchen. Also sowas prägt einen einfach. Dann sowas wie Natur. Also Gottesacker, der spielt in einem kleinen Dorf, Dollendorf, das habe ich mir ausgedacht. Wobei es gibt tatsächlich einen Stadtteil Dollendorf in der Eifel. Aber für mich ist es ein Dorf und das liegt so wie Schotten. Wirklich mitten in der Natur und Wald drumherum. Und es sieht nicht aus wie Schotten. Es ist ja, Schotten ist ja auch eine Stadt, ne? Dollendorf ist ein Dorf, aber es ist auf jeden Fall in der Natur. Mhm. Und dann auch so ein kleiner Friedhof, wobei das so ein bisschen außerhalb ist. Nicht so wie ja bei uns der Friedhof, an dem ich immer vorbeigelaufen bin. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also es sind tatsächlich so, ja auch so, wenn es um Kinder ging, was so zum Teil kommt, wobei da ist es, glaube ich, mehr mittlerweile so meine Mutterrolle. Also ich habe ja selber auch zwei Kinder, die jetzt schon erwachsen sind. Aber sowas wie Abenteuerlust oder überhaupt Fantasie, da bietet Schotten einfach durch die ganze Kulisse, durch den schönen alten Ortskern, durch die Natur. Oder wir haben hier früher so viel Butchen gebaut und sowas. Ne? Mhm. In irgendwelchen Büschen waren unterwegs. Und da haben wir uns doch immer irgendwas ausgedacht. Irgendwie, oder wenn wir bei uns oder bei euch zum Spielen waren, wir haben uns immer irgendeine Fantasiewelt ausgedacht.
Ja.
Und das ist was, das hat mich immer begleitet. Das finde ich einfach total schön.
Ja. Ja, das findest du ja auch an vielen Ecken.
Total.
Also guck mal.
Ja.
Ich finde wirklich immer wieder neue Ecken,
ja,
neue Plätze, die verwunschen sind,
total,
die eine ganz bestimmte Historie haben,
ja,
wo wirklich viel Geschichtliches passiert,
ja,
ist. Und es ist wirklich manchmal, dass ich dann auch Gänsehaut bekomme,
ja, ne?
Oder dass es dann auch mit meinen,
ja,
Gedanken, dass ich dann herumspinne, was,
ja,
wohl passiert ist hier. Wie war es hier zum Beispiel,
ja,
im Dritten Reich, ne?
Ja.
Oder solche Sachen. Ja, wirklich.
Ja.
Und was hat dieser Baum zum Beispiel
gesagt? Ja. Ne? Wenn der sprechen könnte,
ja,
oder das alte,
ja,
Haus, das alte Gemäuer.
Ja.
Auch wenn wir nachher essen gehen, ne, in diesem alten,
genau,
Gemäuer sitzen.
Ja.
Ich habe gestern auch, war ja gestern da auch mit meiner Mutter, die Steine dann so berührt, wenn die erzählen könnten. Und das ist ein Schottentoll. Und wo du jetzt, das habe ich auch so lange vergessen, Lucia. Wir hatten früher in der 8. Klasse, hatten wir auch so verschiedene, hatten wir Wahlunterricht oder Wahlpflicht,
mhm,
was. Und da habe ich Heimatkunde hieß das, glaube ich, sogar noch. Oder,
mhm,
Landeskunde, weiß ich nicht mehr. Und die Frau hat auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, die war irgendwas mit Ö, die Lehrerin. Aber das war total spannend. Und da waren,
mhm,
wir hier auf dem Judenfriedhof zum Beispiel. Das fand ich total spannend. Und sind hier durch verschiedene Ecken gelaufen. Das, sowas hat mich schon immer interessiert.
Mhm.
Für mich war es weniger so dieses, also schon auch ein geschichtliches Interesse, aber weniger im Sinne von, dass ich irgendwelche Fakten und Zahlen spannend finde, sondern wirklich zu überlegen, was ist da passiert? Wie stellt meine Fantasie sich das vor? Wie waren die Menschen da? Sowas finde ich ganz faszinierend. Und da,
ja,
gibt es hier in Schotten wirklich viel.
Mhm.
Ja, das fand ich reizvoll. Und dann hier auch, oder in der Grundschule, wenn wir Wanderungen gemacht haben, da haben wir ja viel auch hier so in der Gegend auch gemacht. Und jetzt fällt mir noch was ein, was mir beim Schreiben von dem Krimi auch, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wir hatten doch diese tolle Klassenfahrt, die eigentlich eine Wanderung war, nach Laubach. Weißt du das noch?
Mhm.
Mhm. Und da haben sich doch unsere Lehrer die tolle Idee ausgedacht, dass wir dahin laufen in der 6. Klasse. Wir sind nicht mit dem Bus gefahren, wir sind gewandert von Schotten nach Laubach. Kannst du dich noch an diese Wanderung erinnern? Da ist nämlich was passiert. Ah, guck mal. Wir sind,
nein,
noch nicht weit gewesen. Wir sind dann von der, das war ja von der Gesamtschule, dann Richtung Wald, Richtung Krankenhaus. Und da sind wir oben übers Feld gelaufen. Dann unten war so links die Straßen. Wir sind oben übers Feld und konnten dann uns auch so ein bisschen verteilen. Und dann haben unsere Lehrer plötzlich, es war die Frau Quell-Adam und wir waren dann noch, wir waren ja mehrere Klassen.
Ja.
Auf jeden Fall, und hier der Herr Michel, der war Referendar damals, glaube ich, noch. Der hatte, naja, auf jeden Fall wurden die so ganz nervös und haben dann zu uns gesagt, wir sollen jetzt bitte alle zusammenkommen, wir sollen auf dem Weg bleiben und nicht mehr rechts und links auf die Wiese oder in die Büsche. Und dann merkten wir schon, irgendwas stimmt hier nicht.
Mhm.
Und dann kamen halt fremde Leute, die halt mit den Lehrern gesprochen hatten. Und das war dann so, wann wir was erfahren haben, weiß ich nicht mehr. Aber wir haben da dann schon mitbekommen, dass sie jemanden suchen. Mhm. Und zwar wahrscheinlich eine Leiche. Mhm. Und jetzt hatten unsere Lehrer total Panik, dass wir irgendwo diese Leiche, also wenn ich im Nachhinein als Erwachsene und dann selber Lehrerin mir vorstelle, den muss so der Stift gegangen sein, wirklich, ne? Und ich weiß, dass ich da dann auch Schiss hatte. Und das war dann so, das war eine 16-Jährige, die viel später, ich glaube Richtung Nidda, glaube ich, dann gefunden wurde und erstochen worden ist. Das ist auch so eine Erinnerung, die ich an früher habe. Und ich kann mich 8. Klasse an unsere Klassenwanderung, Nachtwanderung erinnern, wo du vorher den Unfall hattest. Und dann sind wir ohne Taschenlampe durch den Wald und dann hat ein Auto ganz laut gequietscht und du hast total geschrien. Und bei dir die Erinnerung, weißt du das nicht mehr?
Nein.
Ja, das habe ich auch nie vergessen. Und dann hast du dieses Auto quietschen hören und dann kam bei dir diese ganze Erinnerung von dem Unfall. Und dann haben wir auch Panik bekommen, weil du auch völlig panisch warst.
Ach ja. Ja, aber jetzt, wo du sagst, so ja. Ganz irgendwo tief verborgen.
Und meine Mutter hat noch gesagt, als wir heute bei der Ampel bei der Grundschule halten mussten, sagt sie, die steht wegen der Lucia hier. Die haben sie damals für die Lucia gebaut.
Ja.
Ja, das sind so Erinnerungen, die haben sich mir irgendwie eingeprägt. Mhm. So, die irgendwas Düsteres haben. Das verbinde ich auch mit dir.
Aber nicht so düster, dass man sagen könnte, so jetzt kann ich gar nicht schlafen. Also
nee.
Ich sag mal, das ist, man wird psychisch nicht so verwirrt, sage ich. Also es ist real. Reale Krimis, Aktionen, Handeln der Menschen, die aber noch so im Normbereich sind. Also natürlich gibt es auch sehr, sehr Anstrengendes im realen Leben, aber das würde dann doch die Psyche sehr belasten. Auch. Also dich eigentlich auch als Schreiberin, als Autorin und dann die Leser, ne?
Also das ist, geht mir manchmal selber so, dass ich liebe ja auch Thriller und Krimis und ich weiß, wie viele schon gelesen habe, dass ich manchmal dachte, wie kann man sich sowas ausdenken? Man muss sich da ja wirklich, habe ich auch vorher immer gedacht, so eindenken. Also ich habe definitiv bei mir Grenzen. Ich mag's spannend, aber ich mag zum Beispiel ausdifferenzierte, detaillierte Gewaltbeschreibungen nicht. Als Gewalt passiert bei dem, was ich schreibe, aber dieses so ausgestalten könnte ich selber nicht ertragen. Natürlich ist es schon ein Reiz auch und irgendwie ist es auch verrückt, das so zu sagen, das so zu schreiben, dass Leser sich das auch vorstellen. Also, dass man es andeutet und dass klar ist, was passiert ist. Ich finde aber Spannung, die so auf Menschlichem und auf der Psyche berührt und das Zusammenspiel zwischen Menschen dann reizvoller als jetzt wirklich so das Blut spritzen zu lassen oder so. Also Blut läuft, war ja auch heute wieder so, ne? Aber eben nicht diese detaillierte Beschreibung. Und die andere Grenze, die ich definitiv habe, das sind Missbrauchsgeschichten. Also wenn Kinder gequält werden, missbraucht werden, sexuell oder wie auch immer, was ganz häufig in Thrillern seit Jahren auch beschrieben wird, was ich auch lesen kann, was ich auch spannend finde, aber zum Teil auch nicht, mich manchmal auch dagegen entscheide, das würde ich selber nie thematisieren. Das kann ich einfach nicht ertragen. Ich würde es auch nicht beschreiben wollen. Weil du ja selber, wenn du auch ein Buch schreibst, das 1 Million Mal liest und überarbeitest und immer wieder. Und ich möchte solche Bilder auch nicht in den Köpfen von anderen entstehen lassen. Das möchte ich einfach. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ja. Ich möchte das nicht.
Hast du denn für die nächste Zeit geplant, mehr Kurzgeschichten, also so wie heute zu schreiben, oder steht da wieder ein größeres Buch an? Weil die Bücher, die sind ja, es sind keine kleinen Bücher,
ja,
ne?
Das stimmt. Also es sind schon, genau, das eine sind 94.000 Wörter, manche Romane sind auch nur 50.000, der andere ist jetzt 86.000. Also eigentlich plane ich tatsächlich einen Thriller, weil ich finde halt wirklich dieses Psychologische und das Zusammenspiel zwischen Menschen noch spannender als Ermittlungsarbeit, das zu beschreiben. Und deswegen plane ich einen Thriller und es geht um das Thema Stalking. Und mehr will ich nicht verraten. Aber ich habe schon Kontakt zum Weißen Ring, weil die ja auch sehr viel sich um Stalking-Opfer kümmern. Und ich habe eine Freundin, die auch 6 Jahre lang von ihrem Ex-Freund gestalkt wurde und mit der ich schon gesprochen habe und noch weiter spreche. Und das ist etwas, was ich faszinierend, manchmal schäme ich mich selber, wenn ich das so sage, oder es ist ein reizvolles Thema und ich finde es gleichzeitig aber auch so wichtig, weil eben Stalking sehr häufig passiert und weil Stalking-Opfer häufig keine Hilfe suchen oder aber auch nicht ernst genommen werden. Also es hat sich mittlerweile schon geändert und es gibt zig Formen von Stalking, also ganz unterschiedliche Formen. Und mich macht es wütend, wenn ich da jetzt so darüber lese, recherchiere oder auch Podcast höre, das machen wir beide sehr gerne. Und dann macht mich das manchmal wahnsinnig, welche Macht Menschen durch verschiedene Formen des Stalkings auf jemanden ausüben und Leben zerstören können, bis jemand tatsächlich nicht mehr leben möchte oder sogar umgebracht wird vom Stalker oder der Stalkerin oder aber einfach so traumatisiert ist, dass das nicht mehr los wird. Und das ist etwas, was ja, was Thema sein wird auf jeden Fall.
Sehr interessant. Und auch ganz wichtig, dass es in die Öffentlichkeit kommt, dass einfach drüber gesprochen wird und dass es nicht verharmlost wird.
Absolut,
ja. Wir hatten es ja jetzt wieder, wann war das im Herbst, dass eine Kassiererin in einem Supermarkt von ihrem ehemaligen Freund Stalker ermordet wurde.
Wahnsinn, okay.
Ja, und wenn man dann auch liest, also dann auch in den öffentlichen Medien, in Social Media, wo dann auch alle, was für verschiedene Meinungen es darüber gibt und ob es nun ein Femizid ist oder nicht.
Ja.
Und wem die Schuld zugeschrieben wird. Oftmals, ich möchte jetzt nicht darüber urteilen, wie das ist, aber das ist schon ein ganz wichtiges, Thema, was auch besprochen werden sollte, immer mit dem nötigen Respekt.
Ja.
Ne? Aber du machst das ja sowieso. Ich denke, du hast schon für dich so eine Pflicht in dir, verschiedene Sachen zu beleuchten und es real wiederzugeben. Du gehst auch, ne? Du gehst eben in ein Krematorium und du gehst, machst verschiedene Sachen.
Also ich recherchiere total gern. Ich finde das super spannend. Und ich kann einfach nur sagen, dass, ich gucke jetzt nicht zu dir rüber. dass die Realität tatsächlich nicht weniger ist als das, was man sich ausdenkt. Oder oft ist das, was wir uns ausdenken, kann die Realität nicht einholen. Das ist wirklich was ich bei den Recherchen und auch bei den Vorträgen und so von so einem Fallanalytiker zum Beispiel mitbekommen habe, dass also der Grund, warum Menschen anderen zum Beispiel das Leben nehmen, das ist oft so profan und das ist oft so, wenn ich sowas schreiben würde, das würde mir jeder um die Ohren hauen. Oder aber auch, was Leute sich manchmal ausdenken und wie sie vorgehen. Und das finde ich spannend, das in eine Fantasiewelt oder in Fiktion zu packen. Aber mein Hauptantrieb ist nicht so zu schreiben, dass ein Kriminalkommissar sagt, oh, den Thriller von Sonja Wolfer, den lese ich, weil die hat so super recherchiert, die kennt sich super aus. Ich weiß, dass das manche Autorinnen haben und Autoren, ne? Ich finde, manchmal kommt einem auch so früher hätte ich gesagt, der pädagogische Zeigefinger, aber so der Zeigefinger aus dem Buch entgegen, ich habe super recherchiert, ich weiß ganz genau und ich habe auch meinen Kriminalkommissar, mit dem ich immer spreche und dann werden so künstliche Dialoge geschrieben von wegen, dass dann der eine Kommissar der Kommissarin erklärt, was jetzt alles wie, warum machen, was kein Mensch im echten Leben so machen würde. Das würde ich auch nicht so schreiben. Ne? Mhm. Für mich ist es wichtiger, dass es schon gut recherchiert ist, dass ich irgendwas beschreibe, was völlig daneben ist. Aber wichtiger ist für mich, sind die Figuren und wie ich die ausgestalte und ob das, was du beschrieben hast, dass die Leute meinen Pferden folgen, meinen Spuren folgen. Und besonders dann freue ich mich, wenn sie den falschen Spuren folgen und am Ende sagen, ach Mensch, guck mal. Aber ja, doch, wenn man genau drüber nachdenkt. So, das finde ich, ist für mich die Kunst. Und das ist aber auch das, was den Reiz ausmacht.
Ja, genau. Und ja, dieser Reiz, den hoffe ich, dass wir den auch im Vogelsberg dann noch mehr als einmal,
ja, sehr gerne,
begegnen können, dass, ja, du hoffentlich noch öfters nach Schotten kommst.
Total
oder in den
gerne.
Vogelsberg,
ja,
und deine interaktiven Lesungen machst.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass du hier in Schotten bist, und ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast warst und wir zusammen ein bisschen reden konnten.
Ich finde es auch ganz, ganz toll, Lucia, wirklich. Also muss ich einfach nochmal sagen, wir kennen uns so lange, und dass wir, ja, uns nach so vielen Jahren so wieder treffen, das ist einfach was ganz Besonderes. Und vielen Dank, dass ich hier bei den Vulkanstimmen dabei sein durfte. Bin ich total stolz drauf, freue mich echt.
Ja, sehr schön. Danke,
Dank,
Sonja, dass du hier warst.
Dankeschön.
Gerne, gern geschehen. Bis bald wieder.